Caritas. Caritas, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Es ist eine große Aufgabe, ein Pflegekind in die eigene Familie aufzunehmen und damit in sein Leben zu lassen. Ich besuche eine Familie, die sich auf dieses Wagnis gleich mehrfach eingelassen hat. Was viele vielleicht nicht wissen, es gibt verschiedene Modelle und Möglichkeiten, die Pflegschaft für ein Kind zu übernehmen. Von der klassischen Vollzeitpflege bis zu einer kurzzeitigen Aufnahme. Ich spreche mit Saskia und Benjamin Karkut, die zwei leibliche Kinder haben, Celine, 15 Jahre alt, und Noah, 6 Jahre alt. Außerdem leben bei den Karkuts drei Pflegekinder in verschiedenen Pflegekonstellationen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Sehr gerne.
Wenn Sie Ihr Leben als Familie mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das, Frau Karkut?
Ganz ehrlich, stressig.
Also ich würde eher sagen, strukturierter Ablauf.
Ja, das stimmt schon.
Weil wenn wir das nicht planen würden...
Ohne Struktur geht nichts.
Ohne geht gar nichts. Sämtliche Termine sind abgestimmt, ja.
Okay, stressig, strukturiert, so einen haben wir noch.
Und einfach toll.
Und einfach toll. Das ist natürlich ein schönes Stichwort. Sie haben ein Pflegekind, ein Vollzeitpflegekind, so muss man sagen. Der ist jetzt schon ein paar Jahre bei Ihnen.
Richtig.
Erinnern Sie sich noch mal zurück an den Moment, als klar wurde, Sie können ein Pflegekind aufnehmen. Wie war das für Sie?
Also ich tatsächlich war sehr, sehr aufgeregt. Also als wir uns damals dafür entschieden haben, ein Pflegekind aufzunehmen, das war bei uns tatsächlich, seitdem wir angefangen haben, überhaupt über Kinderplanung zu sprechen, haben wir immer gesagt, dann wenn noch ein Pflegekind. Und ich war, also als die Antwort kam, dass halt unser Dauerpflegekind zu uns kommt, war ich völlig nervös. Also ohne meinen Mann wäre ich, glaube ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in dem Moment.
Wie war das für Sie?
Normal. Ich bin tatsächlich damit aufgewachsen, weil ich selber Pflegekind war. Und ja, ich kannte das halt nicht anders. Bei meiner Pflegemutter kam auch ja, über Jahre hinweg dann mal der eine, der andere. Immer nur Jungs. Das war meiner Pflegemutter wichtig. Ich habe es halt so miterlebt. Und das ist auch der Grund, warum wir das machen.
Das ist ein schöner Anschluss, weil ich habe mich auch gefragt, eigentlich ist doch ein Familienleben unter Umständen schon stressig genug. Und dann den Entschluss zu fassen, noch ein oder bei Ihnen sind es ja sogar noch drei Kinder aufzunehmen, das ist ja schon auch eine gewaltige Aufgabe.
Ich sag mal so, also ich persönlich bin selber dank meiner Mama, beziehungsweise von meiner Mama die beste Freundin, hat auch über Jahre jetzt schon Bereitschaftskinder aufgenommen. Wir hatten immer eine Gruppe, wo meine Mama sich mit ihren besten Freundinnen und den Kindern getroffen hat. Und da war halt immer ein neues Kind plötzlich dabei. Und ich bin damit quasi aufgewachsen, immer ein neues Kind zu sehen und kennenzulernen. Hab das aber immer so als Kind eher so nebenbei erfahren. Was aber dann mehr zum Thema für mich kam, als ich meinen Mann halt kennengelernt habe. Und er mir dann von seiner Vergangenheit quasi erzählt hat.
Ich habe mich gefragt, wenn Menschen sich dafür interessieren, ein Pflegekind aufzunehmen, ob es wohl sowas gibt wie so eine Pflegschaft auf Probe. Kann man das mal ausprobieren?
Habe ich noch nichts von gehört.
Also mir ist es nicht bekannt, aber ich denke, dass sowas möglich ist. Also ja, Pflegschaft auf Probe ist immer relativ. Man reißt das Kind aus der einen Familie raus, packt das in die nächste Familie. Für mich persönlich spielt auch sehr viel eigene Emotion mit rein. Das sind ja keine Wanderpokale. Also das sage ich ganz ehrlich, sowas muss einem klar sein. Wenn man so eine Verantwortung übernimmt, dann sollte das auch wirklich vom Herzen kommen. Und es gibt so viele Leute, die haben nicht die Möglichkeit, eigene Kinder zu bekommen. Und für die, genau für die, ist das die Möglichkeit, sowas zu machen.
Das ist ein super Anschluss. Ich habe mir auch die Frage gestellt, was sind denn so die Eigenschaften, die eine Familie mitbringen muss, um ein Pflegekind zu übernehmen? Das war eigentlich schon ganz gut gesagt, man muss das aus Überzeugung tun. Es muss klar sein, ich übernehme auch die komplette Verantwortung dann in dem Moment.
Aus vollem Herzen.
Aus vollem Herzen, ja, genau.
Ja. Ist einfach so.
Ja.
Die Kleinen sind für uns, also besonders auch unser Dauerpflegekind ist unser Sohn.
Richtig.
So, mhm. Da wird kein Unterschied gemacht. Der gehört genauso zur Familie wie die anderen. Und auch die Bereitschaftspflegekinder bzw. Kurzzeitpflegekinder, die werden hier mit offenen Armen empfangen. Die gehören dazu und die gehen auch überall mit hin.
Die gehören zur Familie. Sobald die über die Türschwelle gehen, gehören die mit zu uns zur Familie. Und sei es Dauerpflege, Kurzzeitpflege, Bereitschaftspflege, es ist völlig egal, sobald das Kind zu uns in die Familie kommt, es gehört dazu und es nimmt halt an allen Sachen, Aktivitäten, die wir auch in unserer Freizeit machen, nehmen sie mit dran teil.
Wie schaffen Sie das als Pflegeeltern auch für sich selbst zu sorgen? Wenn Sie 5 Kinder tagtäglich um sie rum haben, dann ist die Frage ja schon, wie sorgen die Eheleute für ihre Partnerschaft, für ihre Beziehung?
Die schlafen irgendwann.
Also es ist ja nicht nur das. Also wir zum Beispiel, wir als Paar haben uns damals im Karneval kennengelernt und haben eine Zeit lang, also eigentlich nicht aufgehört, aber halt tänzerisch waren wir, haben uns dort kennengelernt, haben zusammen Hebo-Figuren gemacht und getanzt, haben dann aufgrund dessen, weil damals unser Sohn geboren ist, haben wir eine Pause gemacht, wir haben auch geheiratet in dem Zeitraum und vor 3 Jahren wieder angefangen zu tanzen. Und das ist unser Hobby und das ist halt das, was wir als Paar quasi machen.
Das ist so ein bisschen der Ausgang. Ich kann das voll gut verstehen. Ich tanze mit meiner Frau nämlich Tango. Deswegen, ich weiß, wie schön das ist, zu tanzen. Insofern kann ich das voll nachvollziehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Hobby. Hatten Sie eigentlich Vorbilder, als Sie sich entschlossen haben, Pflegefamilie zu werden?
Meine Pflegeeltern.
Und Mamas beste Freundin.
Ich kann mir vorstellen, dass in so einem Familienalltag, was heißt, kann ich mir vorstellen, ist logisch, es muss irgendwann auch mal Stress geben. Es wird laut, es wird chaotisch, es gibt Stress, Streit. Wie gehen Sie damit um?
Wir sprechen sehr, sehr viel miteinander.
Also Sie miteinander oder auch mit den Kindern?
Auch mit den Kindern. Kindern.
Sie mit erklären, allen. Was Sie, warum Sie was tun.
Korrekt.
Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, unsere Große, die Celine, die ist uns eine sehr große Stütze. Sie ist immer irgendwo dabei und mittendrin. Und
das hat man ja vorhin gemerkt. Ich dachte, kann ich mir die Kleine nehmen, weil die zanken sich die ganze Zeit.
So, und
Das ist natürlich wirklich eine total tolle Unterstützung. Wie läuft denn so ein typischer Tag bei Ihnen ab? Oder gibt es keinen typischen Tag?
Ja, doch schon. Also den Alltag unter der Woche zum Beispiel ist, wir stehen morgens auf, er fährt zur Arbeit. Danach stehe ich erst auf. dann ist halt so ne, das Typische, ich mache mich selber fertig, dann fange ich an, die Kinder fertig zu machen. Die Protos mache ich meistens abends dann halt fertig. Aktuell ist es so, eigentlich sagt man, in der Bereitschaft gehen die Kinder nicht in einen Kindergarten oder zu einer Tagesmutter. Bei uns ist es aber so, aufgrund des Sozialverhaltens bzw. der sozialen Kontakte, ist es halt wichtig, dass eine der beiden auf jeden Fall bei einer Tagesmutter angebunden ist. Die andere wollten wir einfach nicht aus der Situation rausreißen. Und dann ist es halt so, dass ich dann mir alle Kinder ins Auto setze. Meine Große hilft mir natürlich dabei, nur er geht allein zur Schule mittlerweile. Dann haben wir halt die Celine, die so mit mir im Auto sitzt, mit dann dem Dauerpflegekind. Mit dem Bereitschaftskind und das Kurzzeitpflegekind wird von einem Unternehmen abgeholt und geht dann in eine sogenannte Förderbetreuung. Und dann fahre ich alle anderen halt in den Kindergarten, Schule, Tagesmutter, da wo sie gerade hin müssen. Fahre dann noch einkaufen, mache meinen Alltag vormittags, so was halt ansteht. Nehme unter anderem halt auch Termine wahr, wie Arzttermine, Untermine.
Untersuchungstermine.
Genau, Vorsorgetermine von Kindern.
Zum
Beispiel. Oder ein Impftermin. Wenn die Kinder noch nicht geimpft sind, haben wir halt auch häufig. Dann nehme ich diese Termine wahr. Mit unserem Dauerpflegekind zum Beispiel auch ins Sozialpädiatrische Zentrum, also SPZ hier in Oberhausen. Das, was halt gerade so ansteht an Terminen für die Kinder.
Das klingt auf jeden Fall wie ein Fulltime-Job, definitiv.
Ja.
Das ist nicht 9-to-5.
Nein. Also ursprünglich vorher, bevor wir uns für die Kurzzeit- und Bereitschaftspflege entschieden hatten, war ich tatsächlich noch Vollzeit arbeiten. Gelernt bin ich medizinische Fachangestellte bei einem Kinderarzt. Bis 22 habe ich in dem Bereich auch gearbeitet. Habe dann gewechselt zu einem HNO. Das, was mir schnell aufgefallen ist, ist, dass es nicht so meins ist. War dann als Chefarztsekretärin in einem Krankenhaus tätig. Und habe aber dadurch, dass unser Dauerpflegekind eine geistige Behinderung wahrscheinlich hat, haben wir halt schnell gemerkt, dass wir da nicht mehr ich Vollzeit, mein Mann Vollzeit und dann die Kinder. Weil ich mit unserem Dauerpflegekind jede Woche mindestens 1-2 Termine wahrnehmen musste. wenn nicht sogar mehr. Dann haben wir halt überlegt, was wir machen können und haben uns bei der Caritas informiert über die Bereitschaftspflege. Und ich habe meinen Job aufgegeben, um quasi zu Hause zu sein, um dann aber gleichzeitig halt auch zu sagen, wir nehmen noch ein Bereitschaftskind auf. Ja, und das ist jetzt mein Job.
Und Sie gehen ganz normal arbeiten?
Ja.
Was machen Sie?
Ich bin Techniker bei der Firma Wiesag und arbeite für die BP. BP ist Industrie, ist der Ölkonzern Ruhröl GmbH, vielleicht besser bekannt. Und ja, ich mache halt da meine Arbeiten. Büro, Handwerk, alles was so anfällt.
Und das passt auch gut mit dem Alltag als Pflegepapa zusammen?
Ja, ich fahre um 5.30 Uhr los zur Arbeit, bin um 6 Uhr da, bin um 3 Uhr schon wieder zu Hause.
Meistens um 3:30 Uhr.
Stau, ja Stau. Gut.
Aber, ja, aber eigentlich ist es halt so, dass mein Mann auch unseren Dauerpflegekind vom Kindergarten dann abholt. In der Tour warte ich dann halt auf den Noah und hole unser Bereitschaftskind ab. Und unser Kurzzeitpflegekind wird meistens so gegen kurz nach 16 Uhr gebracht. Der Zeitraum, wo ich halt quasi auf den Noah warte, mache ich dann Essen, dann essen wir. Dann gibt es meistens schon gegen 18 Uhr Abendbrot und dann sind alle meistens im Bett. Also zumindest die Kleinen.
Wem würden Sie denn davon abraten, ein Pflegekind aufzunehmen? Oder was für Gründe gibt es dagegen?
Man wird grundsätzlich geprüft. Also ob man dazu überhaupt in der Lage ist. Ob man den Kindern stabiles Umfeld bieten kann. So, und Leute, die da spontan, hey, yo, das hört sich super an, ich würde das gerne machen, würde ich grundsätzlich erstmal sagen, hört euch das an, besucht ein Seminar. Es gibt nicht nur schöne Seiten daran, es gibt auch Seiten, dass man sich tatsächlich mit den leiblichen Eltern auseinandersetzen muss. Die müssen damit klarkommen. Und egal, was diesen Kindern widerfahren ist, die müssen sich immer vor Augen halten, man hat Besuchskontakte, man muss mit den leiblichen Eltern in Kontakt treten, an diesen Besuchskontakten und so weiter und so fort. Und Leute, die dazu nicht in der Lage sind, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, für die ist das gar nichts.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da nennen. Wie läuft ein solcher Besuch ab?
Also ich kann mal aus
Beispiel von
mir. Also es war, bei mir war das zum Beispiel relativ schwierig. Ich kam aus sehr schwierigen Verhältnissen. Meine leibliche Mutter war zu nichts bereit. Sie wollte nichts unterschreiben. Das Jugendamt musste immer dagegen kämpfen, immer vor Gericht Erlaubnis und so weiter einholen. Ich wurde nicht in die Schule angemeldet, regulär, erst ein Jahr später. Also es war unheimlich schwierig. Mit unserem Dauerpflegekind, da muss ich sagen, wir haben da unheimliches Glück mit.
Ja.
Die Eltern sind super froh, dass er bei uns lebt. Die sind uns überaus dankbar, die spielen bei alle mit, also egal welche Bescheinigung wir brauchen, Unterschriften.
Beispiel war letzte Woche.
Letzte Woche war eine Testung, die beiden waren da. Die leben nicht zusammen, aber das ist eine andere Sache. So, und die sind da, die kümmern sich darum, wir bekommen alles. Und dann gibt es die Fälle, wo auch Eltern tatsächlich, die leiblichen Eltern, aggressiv den Pflegeeltern gegenüber werden. Und man muss sich halt dieser ganzen Sache bewusst werden. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann funktioniert die ganze Geschichte einfach nicht.
Wir werden halt häufig auch gefragt, wie kriegen wir das hin? Weil wir müssen ja damit leben, dass die Kinder wieder ausziehen.
Habe ich mir auch notiert als Frage. Wie ist das denn mit Loslassen?
Also man baut schon eine Bindung zu den Kindern auf. Ich würde auch sagen, zu dem einen Kind mehr wie zu dem anderen Kind.
Mhm.
Es ist auch eine andere Bindung wie zu den leiblichen Kindern, muss ich tatsächlich sagen. Jetzt nicht in der Dauerpflege. Baut sich das ja über Jahre hinweg auf. Und da ist es ja auch tatsächlich so, also finde ich persönlich, oder ich hoffe, ich spreche auch für dich, das ist halt unser Kind und so fühlt sich das auch an. In der Bereitschaftspflege oder in der Kurzzeitpflege, da sind die ja nicht auf Dauer bei einem. Da weiß man ja, es gibt ein Enddatum. Das kann natürlich in der Dauerpflege auch passieren, gar keine Frage. Aber in der Kurzzeit oder in der Bereitschaftspflege ist es ja zu 100% so, dass die Kinder wieder gehen. Und da ist es wirklich so, also ich persönlich finde, man baut was eine ganz andere Bindung auf. Man ist zwar für die Kinder ganz normal da, so wie ich auch jetzt für unsere Kinder da bin. Ja, aber es ist halt nun mal so, dass ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Also Wir hatten zum Beispiel unser erstes Bereitschaftskind war ein Säugling. Auch da lief es mit den Eltern super. Wir haben super Kontakt mit dem Kleinen gehabt. Wir haben eine super Bindung aufbauen können. Und da war es tatsächlich auch so, dass ich, bin ich halt auch ganz ehrlich, ich saß halt da. Er wurde abgeholt von dem Jugendamt, wurde halt zu den Eltern zurückgebracht. Und es war so, dass ich wirklich erstmal da gesessen habe und erstmal eine Strophe geweint habe. Weil es für mich schwieriger war, wie für die Kinder. Noah, genau, und halt unser Dauerpflegekind und Celine, war alles super kein Problem. Natürlich, Celine war da auch schon ein bisschen emotionaler, aber die wussten auch von Anfang an, ich kann mich damit gut auseinandersetzen. Die haben sich nochmal verabschiedet, wollten nochmal ein Foto machen und haben dann halt, wir haben halt auch eine Kiste gemacht mit Verabschiedungssachen, ne? Nochmal einen Brief geschrieben, unser Großer einen Brief geschrieben. Wir haben hier auch zusammengesessen, wir haben ganz viel darüber gesprochen und da war es tatsächlich auch wirklich so, wir haben wirklich auch gemeinsam geweint.
Ich finde es toll, dass Sie das in der Familie auch thematisieren. Also man kann jetzt nicht so tun, als wäre nichts passiert, sondern es ist schon ein einschneidendes Ereignis, ja, wenn auf einmal einer nicht mehr da ist oder eine.
Richtig, aber da, wie gesagt, auch jetzt noch ist es ein großes Thema. Zum Beispiel unser Sechsjähriger, der Noah, der geht halt hin, hat ein Foto von sich und hat auch ein Foto von unserem ersten Bereitschaftspflegekind. Und er kommt mit diesem Foto und dann sagt er, Mama, können wir da, na, Mama, guck mal, kennst du den noch? Und dann erzählt er mir von ihm, was er noch weiß, was er alles toll fand. Und wir haben ihn halt im Karnevalsverein immer mit dabei gehabt, weil er war halt immer mit da. Und wir waren jetzt auch Prinzengarde und dadurch war das halt alles ein bisschen, ja, aufregend und viel. Und dann erzählt er halt immer ganz viel davon. Und so ist es halt auch mit den anderen.
Da können wir vielleicht ganz gut anknüpfen. Gibt es so bestimmte Freizeitaktivitäten, wo Sie sagen, boah, das ist total toll, wenn wir das mit der ganzen Familie machen?
Alles. Das, was man so als Familie generell eh macht. Also sei es jetzt so, sei es hier bei uns in Oasen der Kaisergarten, sei es, ja gut, jetzt für die Älteren natürlich eher so das Tiger Jump, aber es gibt, also wir machen eigentlich fast alles mit den Kindern zusammen. Ob wir einen Säugling haben oder auch ein 4-Jähriger oder 3-Jähriges Kind.
Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, so jetzt bin ich aber auch an eine Grenze gekommen? Mhm. Also Grenzerfahrung, das Stichwort, ja?
Definitiv.
Kommt vor.
Definitiv.
Mögen Sie erzählen?
Es ist ja auch wie mit den leiblichen Kindern. Ne? Irgendwann hat man ja auch so einen Pegel erreicht, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz rausgehen, die Türe hinter uns schließen, durchatmen, dann wieder rein. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das habe ich noch nicht mehr bei unseren Großen. Also.
Aber das ist ja cool. Sie haben auf jeden Fall eine Strategie, damit umzugehen. Richtig. Das ist doch schon mal gut.
Richtig.
Rausgehen, durchatmen. Ja.
Und wenn es gar nicht geht, dann geht man Mann.
Ja? Was machen Sie dann? Wie lösen Sie die Situation?
Je nachdem. Also jetzt gerade bin ich da eben kurz rüber und habe mit den beiden gesprochen. Das reicht manchmal.
Aber nicht immer.
Nicht immer. Manchmal muss man halt auch lauter werden, ernster sprechen. Also, ja. Mm. So wie das halt überall ist mit Kindern.
Normal.
Jo. Im Regelfall versuchen wir nicht zu schreien. Da bleibt aber auch nicht aus. Das die Große ist in der Vollpubertät.
Sie haben ja ein Dauerpflegekind. Mhm. Käme für Sie theoretisch auch eine Adoption in Frage?
Ja und nein.
Jein. Also jein, warum zum Beispiel unser Dauerpflegekind würden wir nicht adoptieren? Weil die Eltern halt prima mitspielen, die sind für den da, wenn irgendwas ist. Die sind bemüht, die können es halt nicht besser. Und die sind ja auch halt froh, dass er bei uns lebt. In anderen Fällen, ja.
Also der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich, dass die Eltern jetzt eigentlich so kooperativ sind, dass es irgendwie komisch wäre, wenn sie das Kind adoptieren würden.
Ja, zumal ja auch gewisse Rechte für die Eltern dann wegfallen. Ne? Wie zum Beispiel
diese
Durchgängigkeit eines Besuchskontaktes. Wir haben ja momentan mit unserem Dauerpflegekind ja einmal im Monat den Besuchskontakt. Und das tut unserem Sohn halt gut. Und das wäre halt schade und ich fände es auch nicht gut, wenn er das nicht mehr hätte. Und das würde, wenn man halt Pech hat, bei einer Adoption wegfallen.
In anderen Fällen natürlich. Es gibt ja auch Kinder, die werden akut vermittelt, weil die Eltern einen Unfall hatten. Und es kann sich sonst keiner aus der Familie drum kümmern. Natürlich, da spricht ja nichts gegen eine Adoption. Das hat ein Kollege von mir halt auch mit durchgemacht. Und der war auch Pflegekind. Ja, und er wurde dann adoptiert. Das ist dann halt auch ein längerer Zeitraum gewesen, aber das war dann halt dementsprechend gut so.
Die Adoption dauert mittlerweile 6 Jahre, bis das alles durch ist. Mhm. Also es wäre in der Zeit eh weiterhin erstmal unter der Kategorie Dauerpflegekind. Und ja, also wenn ich mir überlege, bei unserem jetzigen Dauerpflegekind, er wird jetzt im Januar 5, dann wäre 11, 12. Ob man das dann so unbedingt möchte, ihn aus diesem, von seinem Nachnamen zu entreißen, aus dem Ganzen überhaupt so zu entreißen, fände ich schon sehr doof gegen und nicht schön für ihn. Klar, es gibt natürlich auch die Eltern, wo die dann da sitzen und sich gar nicht kümmern, gar nicht bemühen, gar keinen Kontakt. Da schaut tatsächlich aber die Caritas sehr drauf, wenn die merken, okay, das ist jetzt ein Kind, was einen festen Platz in einer Familie braucht. Und wo auch der Zeitpunkt ist, dass man sagt, okay, die Kinder müssen, ja, aufgrund dessen, weil die Eltern das Kind einfach, hier, tschüss, ich bin weg. Oder es ist halt der Moment, dass dann zum Beispiel die Eltern verunfallt sind. Dann ist es halt so, dass sie halt schauen, dass zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Paaren oder auch generell einfach Paaren, die keine Kinder bekommen können, dass sie halt wirklich auf sie zugehen und sagen, okay, ich hätte jetzt ein Kind für sie. Eltern, keine Ahnung, verunfallt oder, ne, da ist definitiv, die haben das abgegeben, das geht nicht. Und da ist auch keine Besuchskontakt. Dann schaut die Caritas tatsächlich wirklich daher hinterher und schaut, wie es am besten gerade passt vom Konzept der Familie.
Sind Sie auf die Übernahme eines Pflegekindes irgendwie vorbereitet worden? Gibt es da Kurse? Kann man sich da hincoachen ein bisschen?
Ja, so ein bisschen. Wir haben das leider Gottes zu Corona-Zeit gemacht. Leider dann halt nur über Teams oder, ja, genau. Über Teams haben wir das gemacht. Und dieses ganze Persönliche, das war halt in unserem Fall jetzt nicht. Man wird darauf vorbereitet. Man bekommt mehrere Kurse angeboten. Und ja, danach kommt ja quasi, wenn ein Pflegekind da wäre, das einziehen könnte, nachdem alles durch ist, dann gibt es eine Eingewöhnungszeit. Und diese Eingewöhnungszeit, die variiert halt auch. Je nachdem, wie gut dieses ganze Zusammenspiel ist.
Und also ist es so ein bisschen so wie Pflegschaft auf Probe?
Ja, in der Theorie ja. Man kann schon sagen, hey, jo, das passt. In dieser Eingewöhnungszeit haben allerdings die zu eingewöhnenden Eltern mit dem Pflegekind keinen Besuchskontakt mit den
leiblichen Eltern.
Also die sind da nicht mit bei. Und das ist, finde ich persönlich, könnte man eventuell noch mal so ein bisschen auch um die neuen Pflegeeltern darauf vorzubereiten, wäre das eine ganz gute Sache, die dann da vielleicht mal mit ins Boot zu holen.
Also ganz konkret, was wäre eine gute Sache?
Die Pflegeeltern, die baldigen Pflegeeltern mit zum Besuchskontakt zu nehmen.
Ist aber nicht immer einfach, weil in manchen Besuchskontakten ist es so, da werden die Kinder von, wie jetzt auch,
ja, so ist das. Das ist Familienleben.
Also von einem Unternehmen, wo die Kinder dann auch von der Bereitschaftsfamilie abgeholt werden, zu den Besuchskontakten gebracht, weil dann wieder Situationen sind, wie zum Beispiel die leiblichen Eltern können das nicht verstehen, dass ihr Kind nicht mehr bei denen ist. Und dann ist es halt so, dann funktioniert dieses Konzept nicht und dann geht es halt auch nicht. Es gibt aber auch wieder Sachen, wo es, wie jetzt unser Dauerpflegekind, hätte es funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt ein bisschen, aufgrund von Corona, alles ein bisschen schwieriger. Die Sache mit dem, wie man zu einem Pflegekind quasi kommen kann, ist im Endeffekt so, dass wir uns damals dazu entschieden haben. Wir haben uns bei der Caritas damals gemeldet. Damals noch unsere alte Beraterin kam auf uns zu und hat dann mit uns ein Gespräch geführt und hat erstmal überhaupt vorgestellt, was das überhaupt ist, was man da machen kann, was so die ganzen Konzepte sind, sei es Kurzzeitdauerpflege, Bereitschaft, Verwandtschaftspflege und dann gibt es noch, ja, Moment, Entlastungsfamilie. Und da ist es halt tatsächlich so, wir haben damals einfach geschaut, was bei uns am besten passt und zu dem Zeitpunkt wollten wir halt ein Kind haben, was nicht älter ist als unser jüngstes Kind und das war zu dem Zeitpunkt Noah. Noah ist am 18. Juli 2 geworden und unser Dauerpflegekind 4 Tage später bei uns eingezogen. Da war es halt auch so, unsere Großen haben sofort gesagt, das ist mein neuer Bruder.
Wie schön.
Genau, und nachdem wir dann mit unserer alten Beraterin gesprochen haben, haben wir dann dieses Seminar, was mein Mann gerade schon sagte, gemacht. Ursprünglich ist es eigentlich so, dass man sich einmal ein Wochenende trifft, wo es dann noch was zu essen ist, ein gemütliches Beisammen sein. Dann geht man, ich glaube, 4 oder 5 Kategorien durch, wo es halt ganz, ganz viel auch um dieses Urvertrauen geht. Man bekommt gewisse Sachen erklärt, wieso, weshalb was mit einem Kind sein kann. Da sind aber auch alle. Da sind dann Dauerpfleger, Bereitschaft, da sind alle Kategorien in einem Topf quasi. Danach geht's los mit Begutachtung der Wohnung. Hat man überhaupt die Gegebenheit dafür? Das heißt zum Beispiel, dass bei einem Bereitschaftskind ein eigenes Zimmer da sein muss, aber bei dem Dauerpflegekind nicht. Oder andersrum, ich bin mir jetzt auch unsicher.
Aber ich habe ja eben Ihre Wohnung gesehen. Sie haben zwei Wohnungen zusammengelegt. Das ist natürlich bei 7 Personen auch ratsam. So. Ja. Wie viel Quadratmeter haben Sie insgesamt?
140.
Das also brauchen ich glaube, sonst würden uns alle auf die Füße treten.
Nochmal zurück zur Caritas, beziehungsweise zur Begleitung der Caritas. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch so solche Situationen gibt, wo man einfach wirklich den Rat eines Profis braucht, der oder die einem dann irgendwie an bestimmten Stellen weiterhilft. Wie funktioniert das? Fühlen Sie sich da gut begleitet?
Ja, definitiv. Also sowohl unsere alte Beraterin als auch unsere jetzige Ansprechpartnerin sind beide toll. Also egal, was wir haben, wir können uns immer an sie wenden. Das ist wirklich so. Also ich habe bisher keine negativen Erfahrungen machen müssen.
Was sind denn so die Probleme, die dann auftreten können oder die Fragestellungen?
Also zum Beispiel, wir hatten das jetzt letzte Woche, wollten mit unserem Dauerpflegekind hatten wir einen Spontantermin im SPZ. Und SPZ, was ich vorhin erklärt habe, Sozialpädiatrisches Zentrum. Und dann haben wir das ausgemacht, dass ich mich mit den leiblichen Eltern von ihm treffe. Und das hat auch wunderbar geklappt. Und ursprünglich war ausgemacht, wir treffen uns nicht mit den, also es kommen nicht die Großeltern dazu. Und die Frage war aber, kann der Großvater mit dazukommen? Und dann habe ich mich erst mit dieser Problematik an unsere Beraterin gewandt und die hat dann mit uns gesprochen, beziehungsweise spricht dann halt auch mit den Eltern, um das dann halt zu klären, solche Sachen. Oder wir dürfen keine Haare schneiden. Also das ist, wenn ein Kind zu uns kommt, wir dürfen die Haare nicht anfassen, also nicht schneiden.
Genau.
Fingernägel ist was anderes, aber Haare schneiden gilt unter Körperverletzung. Mhm. Und aufgrund dessen ist es halt so, sind das auch Ansprechpartnerinnen, die kommunizieren auch manchmal dann mit dem Jugendamt und mit den Eltern, um dann zum Beispiel solche Vollmachten dafür zu besorgen.
Also das sind nur kleine Probleme.
Genau. Es gibt ja auch solche Sachen wie zum Beispiel, also wir hatten es jetzt noch nicht, aber es gibt halt auch Pflegefamilien, die haben halt das Problem, dass die leiblichen Eltern denen nach den Besuchskontakten hinterherfahren. Und dann sind auch die dafür da, um diese Kommunikation zwischen den Eltern und den Bereitschaftspflege oder der Dauerpflege halt
zu klären, die Situation. Okay.
Richtig.
Stehen Sie in Austausch mit anderen Pflegeeltern?
Ja, wir haben tatsächlich...
Gibt es einen Stammtisch?
Ja, so ungefähr. Als wir angefangen haben wir Talk am Turm bekommen. Das war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, aber es war zumindest eine Zeit lang am Anfang so. Da sind wir dann jungen Pflegeeltern, sage ich jetzt mal, also neuen, so, haben uns dann getroffen und haben einfach einen Austausch da gehabt. Abends haben dann gesagt, boah, da liegt bei uns an und sag das mal so bei euch. Dann sind wir jetzt in die Bereitschaftspflege mit reingerutscht. Und da gibt es für die Bereitschafts- und Kurzzeitpflege macht man meistens so einmal, ein bis zweimal, entweder jeden Monat oder alle zwei Monate, zum Beispiel so ein Frühstück. Wo wir uns dann einfach zusammensetzen bei der Caritas, sitzen da, quatschen über die Belange, die wir gerade haben, frühstücken zusammen. Da sitzen dann aber auch unsere Beraterin mit bei. Und dann kann man auch noch mal mit denen sprechen.
Das finde ich gut. Also, weil Sie haben ja jetzt auch schon einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut. Also davon können ja auch andere profitieren.
Ja, unter anderem. Also ich habe tatsächlich letztens auch bei dem Frühstück gesessen und habe noch gesagt, weil auch da wieder ein so, oh, Kinder können zur Tagesmutter. Ich sage, ja, wenn das vom Jugendamt gewünscht ist und umgesetzt werden soll, dann ja. Ansonsten nämlich, wie Herr Korn schon sagte, nein. Aber bei einer Dauerpflege ist es zum Beispiel so, da bekommt man ja diese Vollmachten, um dann, damit dieses Dauerpflegekind halt auch im ganz normalen Familienalltag teilnehmen kann, für Schulanmeldungen, für Kindergartenanmeldungen, Kinderarzt und so weiter und so fort.
Hm. Bekommt man eine Unterstützung vom Staat?
Vom Staat nein, vom Jugendamt.
In der Bereitschaftspflege ist ja wie ein Vollzeitjob. Die bezahlen quasi den Lohn. So. Man kann auch gewisse Sachen beantragen, Bekleidungspauschalen, Einrichtungspauschale und so weiter und so fort. Also das kann man alles machen.
Das kann man im Internet nachlesen, auch für Jugendamt, wirtschaftliche Jugendamt Oberhausen. Und dann sieht man zumindest, was man so ungefähr bekommt als Bekleidungspauschale. Das bekommt man aber nicht immer, das ist ganz wichtig. Also es gibt halt Kinder, die kommen mit einer vollen Ausstattung, da kriegt man natürlich nichts dafür. Es gibt aber auch Kinder, die kommen mit gar nichts. Dann kann man so eine Bekleidungspauschale beantragen. Oder wenn man das Zimmer dann gerade einrichtet, man muss halt das vorher einrichten, wenn man es halt erst im Nachgang, ja, ne, wenn das erste Kind dann kommt, kann man dann halt sagen, so, Jetzt bräuchten wir halt das fürs Zimmer, das kriegt man halt nur einmal zum Beispiel. Es gibt halt so unterschiedliche Sachen, die man erhalten kann. Dafür haben wir ja diese Tabelle. Und auch da kann man sich immer jederzeit an den PKD, also an den Pflegekinderdienst der Caritas wenden.
Das ist ja fast eine Werbung. Dankeschön. Haben Sie so ein besonderes, schönes Erlebnis, wo Sie sagen, wow, da bin ich irgendwie stolz drauf. Da ist uns was Tolles gelungen.
Das unser Dauerpflegekind, der angefangen hat zu laufen. Also das war eine Tortur, das ist zu uns gekommen, konnte halt mit anderthalb noch nicht laufen. Und auf einmal am dritten Advent, wir kommen vom Restaurant, aus dem Schienenrestaurant wieder und steht auf und läuft los. Mit einem freudestrahlenden Gesicht, wo wir gedacht haben, was ist denn jetzt passiert?
Ja, kriegt eine Gänsehaut, wenn Sie das erzählen. Das muss ein bewegender Moment für Sie gewesen sein. Sie strahlen auch, ja. Wie schön. Was würden Sie einem Menschen oder einer Familie empfehlen, die sich für die Aufnahme eines Pflegekindes interessieren, aber noch unsicher sind?
Ja, erstmal generell an der Caritas wenden. Also generell an Vereine wenden, die sowas quasi anbieten, vermitteln. Sollen sich dann da dementsprechend beraten lassen. So, oder halt auch gerne mal mit Pflegeeltern in Kontakt treten über die Caritas.
Also
der Caritas ist jetzt unser Anbieter.
Ja, es könnte auch ein anderer Anbieter sein.
Die Caritas zum Beispiel in Oberhausen macht, ich glaube, alle halbe Jahre auch Werbung dafür, dass man einfach in diesen Tag der offenen Tür kommen kann. Dann meldet man sich dafür an. Zeitlang war es halt online. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile wieder öffentlich, sodass man halt an den Tag dann dorthin gehen kann. Und dann kann man sich einfach so, oh, ich wollte mal mich umhören. Und dann kann man da hingehen und mit denen sprechen. Und dann macht man zum Beispiel, wenn man sagt, oh, ja, könnte was für mich sein, macht man diesen Termin aus zum Erstgespräch.
Klingt gut. Was würden Sie sich noch wünschen? Könnte ja sein, dass Sie sagen, ja, wir sind eigentlich total zufrieden, aber an der und der Stelle würden wir uns wünschen, dass da noch ein bisschen mehr was weiß ich was
passiert. Das kann die Caritas nicht machen. Das ist tatsächlich die Kommunikation vom Jugendamt. Die ist manchmal ein bisschen schwieriger tatsächlich, muss ich wirklich zugeben. Das ist halt leider, also es kommt nicht von der Caritas. Also da ist wirklich immer, die versuchen, geben immer ihr Bestes, aber da können die halt leider nichts dran ändern.
Jetzt hören wir so auf. Nee, eigentlich wollte ich doch positiv aufhören. Also ich höre daraus, dass sie auf jeden Fall, und so wirken sie auch auf mich, sehr, sehr entspannt sind und sehr, ja, sehr glücklich wirken mit ihrer Aufgabe. Es ist ja schon eine gewaltige Aufgabe.
Sehr, tatsächlich. Also ich finde, wir sind auch in unserer Familie dadurch sehr gewachsen. Wir können, also die Kommunikation meiner Meinung nach ist super geworden, also besser wie vorher. Jetzt hauptsächlich bei den Kindern, die Erwachsene war halt vorher schon, aber die Kinder untereinander, das Sozialverhalten generell, ja, also alles in einem, ja, doch, wir sind sehr glücklich damit.
Das ist ein schönes Schlusswort, das können wir so stehen lassen. Haben Sie auch noch einen Platz frei? Wenn Sie sich jetzt denken, die Aufnahme eines Pflegekindes könnte auch für Sie etwas sein, melden Sie sich bei unseren Adoptions- und Pflegekinderdiensten. Die Kolleginnen und Kollegen dort freuen sich auf Ihre Mail oder Ihren Anruf. Die Adressen finden Sie in den Shownotes. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich auf jeden Fall für dieses wirklich großartige Gespräch. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich finde, Sie haben eine richtig tolle Familie und ich glaube, Sie haben auch anderen Menschen ein bisschen Mut gemacht. Vielen Dank dafür.
Gerne. Wir danken.
Hören Sie zum Thema auch die Caritalks Episode 76, Platz für ein Kind im Haus und im Herzen. Mein Kollege Markus Lahmann sprach mit Melanie Plag, die den Pflegekinderdienst des SKF in Aalen leitet. Sie erklärt, welche Voraussetzungen künftige Pflegeeltern mitbringen sollten und wie ihr Fachdienst sie im Alltag mit dem Pflegekind begleitet. Sie hörten Caritalks. Ich besuchte Familie Karkut in Oberhausen. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Caritas.